Vielen Dank für die tollen Lieder von euch. Ist das an? Ja? Okay, super. Danke für eure Lieder. Ich möchte zu Anfang der Predigt mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du hier vor Ort bist. Du siehst unsere Woche, du siehst, was los war. Danke, dass du aber auch bei allen bist, die gerade zu Hause zuschauen. Danke, dass du auch bei denen bist, die das vielleicht heute Abend, heute Nachmittag oder irgendwann in der Woche schauen. Danke, dass du ein Gott bist, der immer da ist. Und dass du uns jetzt ansprechen möchtest, dass du aber auch sprichst in der kommenden Woche zu uns. Oder wenn wir diese Predigt im Nachhinein hören oder anschauen. Ich bitte dich jetzt, öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren für dein Wort. Amen. Wir sind jetzt schon am vierten Sonntag unterwegs mit der Predigtserie über Jona. Es ist quasi das Finale und ihr seid noch da, das freut mich. Ihr seid gekommen heute Morgen und nächste Woche, wer das macht, geht es noch weiter, noch eine Woche mit dem Heft. Und wie der Herbert gesagt hat, Papier ist geduldig, ist auch natürlich danach auch noch gültig, sich nochmal mit diesem Buch nochmal zu beschäftigen. Und wir sind jetzt im Kapitel 4 und Herbert hat das ja schon schön schon am Anfang vom Gottesdienst so uns aufbereitet, was alles war. Da ist ja viel passiert. Jona hat viel erlebt. Und jetzt sind wir im Kapitel 4 und manche sagen vielleicht, Kapitel 4, ich wusste es gar nicht, dass das noch weitergeht. Ich dachte, beim Wahlbeschluss irgendwie wieder ausgespuckt und fertig, Happy End, alles gut. Manche denken vielleicht, ja gut, da kommt noch was, irgendwie mit Ninive, Predigt und dann fertig. Aber dem ist nicht so. Es gibt eben noch ein viertes Kapitel, was ziemlich bemerkenswert ist. Und dazu lade ich euch heute ein, dass wir uns dieses vierte Kapitel anschauen. Es beginnt mit der Aussage, und Jona gefiel das gar nicht und er wurde zornig. Das ist der Beginn von Kapitel 4. Das ist schon ziemlich vielversprechend. Jona wurde zornig und es gefällt ihm nicht. Das ist die Reaktion. Und ich lade euch ein, dass wir eben uns dieses ganze Kapitel heute Morgen anschauen. Und zu Beginn der Predigt möchte ich uns dieses Kapitel 4 gemeinsam lesen. Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Und darum wollte ich nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarm. Du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du anordnest, das tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Gott entlarvte die Selbstsucht seines Erwählten. Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was in der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm Schatten geben und sein Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne brannte auf Jonas Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze zu zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht, ich bin zornig und wünsche mir den Tod. Der Herr sagte, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der als mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu das viele Vieh. In diesen ersten Versen, wenn wir uns diesen Text hier anschauen, in diesen ersten vier Versen, entdecken wir, dass Jona hier wirklich mal ernst mit Gott spricht. Er packt aus, wie es ihm wirklich geht. Und irgendwie passt es nicht zu dem Jona, den wir uns letzte Woche noch angeschaut haben, der dann im Bauch des Wales war. Irgendwie merken wir, von dem Jona ist nichts mehr übrig geblieben. Jona ist zornig, voller Wut, schaut er auf die Stadt. Keine Freude über die geglückte Mission. Hey, er hat gepredigt und die Leute, die haben ihm sogar zugehört. Das ist eine tolle Sache. Ich weiß, wie das ist. Ja? Aber Jona freut sich nicht darüber. Es ist sogar eine krasse Reaktion. Das ganze Volk kehrt um. Aber er ist zornig darüber. Er schaut sich das an und freut sich daran nicht. In Jonas Herz beginnt es irgendwie zu stürmen. Es ist Zorn in ihm. Es irgendwie brodelt es in ihn. Und die Frage ist, woher kommt dieser Zorn eigentlich? Bisher war Jona ja ziemlich wortkarg. Wenn ihr mal schaut, wie viel Jona spricht in diesem Buch Jona, ist gar nicht so viel. Seine Predigt an Ninive in Kapitel 3, die hat genau einen Satz. Ganz sparsam ist er mit seinen Worten an Ninive. Ganz sparsam redet er mit den Seeleuten. Mit Gott redet er offen. Das haben wir schon in Kapitel 2 gesehen. Sein Gebet ist ziemlich lang an Gott. Und auch hier, was er sagt, ist ziemlich ehrlich und lang. Gott, er spricht zu Gott ziemlich direkt. Und das hört sich irgendwie so vielleicht oder so ähnlich an. So würde ich es formulieren. Gott, ich habe es doch gewusst. Ich habe es doch gewusst. Deswegen wollte ich doch gar nicht. Und jetzt habe ich den Salat. Ich habe es doch gewusst, dass du genauso reagieren wirst. Warum muss ich das tun? Ich habe doch gewusst, dass du am Ende dann doch alle Augen zudrückst. Dass du gnädig bist, dass du barmherzig bist und dass es dir eigentlich leid tut, dass du irgendwie Strafe androhst. Deswegen sollte ich nach Ninive? Und jetzt habe ich wirklich die Nase voll, Gott. Ich will nur noch sterben. Jona ist hier ziemlich krass in dem, was er sagt. Sein Zorn kommt richtig zur Geltung, richtig raus. Kommt es, der ganze Zorn, die ganze Wut, die da in ihm ist. Und irgendwie macht es den Eindruck, als sind wir wieder in Kapitel 1. Zurück zum Anfang. Alles ist vergessen, was zwischendrin war. Der ganze Prozess, der ganze Weg, alles vergessen. Wieder zurück zu Anfang. Kapitel 1. Und die Frage, die sich hier stellt, die sich mir hier stellt, ist, warum reagiert Jona so? Warum ist er so zornig? Ich lade euch ein, dass wir uns das hier mal ein bisschen genauer anschauen. Mir macht es den Eindruck, als wird hier Jonas Grundfeste, sein, so das, was ihn so Stabilität gibt, irgendwie erschüttert. Aber nicht nur hier in Kapitel 4, sondern schon ganz von Anfang an, schon in Kapitel 1. Vielleicht, oder ich würde es so definieren, es ist ein theologisches Problem, was mit dem Jona kämpft, schon die ganze Zeit. In Jonas Kopf entsteht ein Widerspruch zwischen Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe. Gerechtigkeit und Liebe. Irgendwie kommt das bei Jona nicht zusammen in seinem Kopf. Jona wusste, dass Gott Israel liebt. Dass Israel sein auserwähltes Volk ist, dass Gott diesem Volk mit Barmherzigkeit begegnet. Aber was jetzt Jona erlebt, ist ja, dass Gott genau diese Liebe und Barmherzigkeit Ninive zeigen möchte. Mit dieser Liebe und Barmherzigkeit möchte er Ninive begegnen. Zu diesen nichtjüdischen Menschen, zu diesen schlimmen Menschen, zu diesen, wir haben das ja mal festgestellt in der ersten Predigt, was sie so getrieben haben, dieses Volk, die Assyrer, ja, dieser Terrorstaat. Und dann ist ganz interessant, was Jona hier sagt. Er zeichnet hier ein Bild von Gott, das ziemlich einseitig ist, sehr vereinfacht. Er spricht von einem Gott, der einfach liebt, ohne das Böse zu beurteilen. Das, was Jona hier sagt, das finden wir im zweiten Buch Mose. Fast wortgleich. Wahrscheinlich kannte Jona diesen Text aus der Tora. Und in diesem Text stellt sich Gott vor. Aber Jona macht an dieser Stelle etwas ganz Gefährliches. Er benutzt nämlich Gottes Wort sehr selektiv. Er blendet nämlich ein paar wichtige Sachen aus. Denn was wir eigentlich im zweiten Buch Mose finden, in Kapitel 34, ist nämlich Folgendes. Da stellt sich Gott vor: Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue ist grenzenlos. Ich erweise Güte über Tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlungen und Auflehnungen. Aber ich lasse nicht alles ungestraft hingehen. Jona blendet diesen letzten Halbsatz völlig aus. Er malt ein ziemlich einseitiges Bild von Gott, das aber eben nicht der Realität entspricht. Gott stellt sich anders vor. Eben Liebe, aber auch Gerechtigkeit. Und das kriegt Jona nicht zusammen. Genau diese Perspektive. Jonas Gebrauch der Bibel macht ihn keine Freude, sondern führt ihn in eine Verzweiflung, weil er wichtige Sachen übersieht. Ignoriert oder ja einfach übersieht. Es wird hier auch eben von Liebe und Gerechtigkeit gesprochen. Und so ein bisschen erinnert uns dieser Jona dann an den verlorenen Sohn, an dieses Gleichnis. Ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt. Aber nicht an den verlorenen Sohn, sondern an seinen Bruder. Ja? Der Bruder, der diese ganze Szene beobachtet. Der Sohn kommt zurück nach Hause, der Vater sieht ihn aus der Ferne, er rennt los zu seinem Sohn, schließt ihn in die Arme und der Bruder schaut sich das Ganze an und kann es nicht verstehen. Ist ziemlich abgeneigt von dem, was da passiert. Er freut sich nicht, dass sein Bruder zurückkommt und er freut sich erst recht nicht über den Vater, der so reagiert. So ein bisschen erinnert Jona an diesen verlorenen, also an den Bruder des verlorenen Sohns. Jona, der Bruder des verlorenen Sohns, aber vielleicht auch wir kennen genau dieses Problem. Diese Diskrepanz, Liebe und Gerechtigkeit, wie kann das zusammenpassen? Sie, die beiden, Jona und der ältere Bruder vom verlorenen Sohn, wir argumentieren, entweder kann Gott eben vollkommen gerecht sein und dann liebt er aber nur die wirklich alles befolgen, die wirklich alle Gebote befolgen, die nah dran sind am Gott. Oder er liebt vollkommen, aber dann übersieht er ein paar Dinge. Dann muss er eben die Augen zudrücken. Dann muss er eben manchmal fünf gerade sein lassen. Jona kriegt dies nicht zusammen. Wir denken das vielleicht manchmal genauso. Dass Gott eben nicht gut darin sein kann, vollkommen gerecht und vollkommen Liebe zu sein. An dieser Stelle kommt für uns eine ganz wichtige Perspektive ins Spiel. Eine Perspektive, die Jona nicht hatte. Perspektive, die wir aber haben. Am Kreuz, dort wo Jesus starb, da kommen eben diese beiden Seiten zusammen. Gerechtigkeit und Liebe. Am Kreuz, an dieser Stelle, kommen diese beiden Dinge zusammen. Das Kreuz fordert die Gerechtigkeit, nämlich das Sterben für die Sünde. Aber gleichzeitig sehen wir am Kreuz Erlösung für die daran glauben, nämlich vollkommene Liebe. Gerechtigkeit und Liebe, am Kreuz kommt das zusammen. Am Kreuz wirken sowohl Gerechtigkeit als auch Liebe. Und wir haben es ja gerade schon festgestellt. Obwohl Jona diese Perspektive nie hatte. Sehen wir doch, wenn wir die Geschichte von Jona jetzt mal im Ganzen sehen, diese ganzen vier Kapitel, eine Sache. Dass genau diese beiden Seiten, Gerechtigkeit und Liebe, in Jonas Leben in ganz bunten Farben sichtbar werden. Wie Gott mit ihm umgeht. Ja, liebevoll, aber manchmal eben auch mit Gerechtigkeit. Beides kommt in Jonas Leben in bunten und lebendigen Farben zur Geltung. Und das sehen wir auch, wenn wir am Schluss dieses ersten Teils mal schauen, wie Gott reagiert auf diesen Zorn von Jona. Was macht Gott? Gott ist ganz liebevoll, ganz werbend. Er stellt ihn eine Frage. Er bleibt an Jona dran. Er stellt ihn diese werbende Frage, trotz seines Zorns, trotz den Vorwürfen. Gott arbeitet souverän mit und durch Jona. Das sehen wir hier an dieser Stelle, aber das sehen wir auch in allen anderen Kapiteln, dass Gott das tut. Er bleibt dran an Jona und arbeitet mit ihm souverän. Und er arbeitet mit ihm und er arbeitet vor allem auch durch ihn. Er benutzt ihn für seinen Auftrag. Erinnert ihr euch noch dran, wie wir am Anfang und immer wieder uns in Erinnerung gerufen haben, wie wir das Buch lesen wollen? Welche Perspektive wir immer wieder einnehmen wollen, wenn wir die Texte lesen aus dem Buch Jona? Nämlich mit diesen Gedanken, Jona, das bin ich. Jona, das bin ich. Und das ist hier auch eine wunderbare Perspektive. Jona, das bin ich. Gott will dich gebrauchen. Gott will mit dir arbeiten. Gott will durch dich arbeiten, trotz deiner Macken, trotzdem, dass wir manchmal oder dass wir alle voller Fehler sind. Hey, Gott will mit uns arbeiten. Gott benutzt uns ganz souverän. Er arbeitet durch uns. Das ist eine wunderbare Perspektive. Jona, auch an dieser Stelle bin ich. Jona, das bin ich. Wenn wir den Text weiterlesen, entdecken wir, dass Gott ganz geduldig ist mit Jona. Er ist geduldig mit ihm. Sein Zorn kommt raus und dann stellt sich Jona ins Abseits. Er geht irgendwo nach Osten und schaut sich Ninive an, schaut sich irgendwie die Stadt an. Es ist interessant, das ist ja nicht das erste Mal, dass Jona sich abseits stellt von Dingen. Das sehen wir ja schon ganz am Anfang im ersten Kapitel. Jona will abseits weg von Gott nach Spanien, möglichst weit weg ins Abseits. Das erste Mal, dass Jona sich irgendwie distanziert von der Situation, sich abseits stellt. Das sehen wir aber noch ein zweites Mal, nämlich dort, als er auf das Schiff geht. Wo geht er hin? Er geht runter in den Bauch des Schiffes, irgendwo in die Ecke und legt sich schlafen. Er ist abseits von all dem, was da im Boot passiert. Und auch hier wieder. Er geht abseits, er geht raus aus der Stadt und schaut sich das von der Ferne an. Jona ist irgendwie in einer Beobachterhaltung. Er beobachtet das Ganze. Jona macht sich gemütlich, baut sich eine Hütte, die ihm Schatten spendet und denkt sich, ja, vielleicht ändert ja Gott seine Meinung doch. Vielleicht passiert es ja doch. Vielleicht wird die Stadt doch zerstört. Wir haben ja gerade schon diese Spannung festgestellt von diesem Jona, der uns hier begegnet im Kapitel 4. Der irgendwie gar nichts mehr zu tun hat mit dem Jona, dem wir vorher begegnet sind. Diesem Jona, der Gottes Gnade entdeckt dort im Bauch des Fisches. Der das bekennt. Der das so tief erlebt, wenn ihr euch noch an letzte Woche an die Predigt erinnert. Und jetzt ein ganz anderer Jona. Ich glaube, uns wird hier eine wichtige Sache deutlich gemacht, die auch für unser Leben gilt. Nämlich, dass das Verständnis von Gottes Gnade eben manchmal Zeit braucht. Es ist ein Prozess. Es geht nicht so von Handumdrehen, Schnips und du hast alles verstanden, sondern es ist ein Weg. Es ist ein Prozess. Gnade zu erleben, Gnade zu verstehen, was das auch im Leben bedeutet. Und wir merken, dass es eben bei Jona wohl auch noch ein Prozess ist, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, dass er es eben noch nicht richtig verstanden hat. Paulus spricht davon, im Epheser 4 spricht er von dem alten und neuen Menschen. Und dass da irgendwie eine Spannung ist, dass wir immer wieder immer diesen neuen Menschen anziehen, beziehungsweise den alten ausziehen müssen. Das ist irgendwie in unserem Leben immer wieder so ein Prozess, eine Spannung. Alter, neuer Mensch. Die Insel Manhattan, die ist auf Granit. Also die Insel Manhattan besteht aus Granit. Ein ziemlich hartes Gestein. Und wenn man so ein Hochhaus baut, wie hier das Empire State Building, dann muss man ziemlich tief bohren, ziemlich tiefe Fundamente in dieses Granitgestein pflanzen, reinbauen, damit so ein Hochhaus Bestand hat. Pfosten aus Stahl und Beton werden da tief in den Boden reingetrieben. Und bei besonders hohen Gebäuden reichen diese Pfosten, diese Fundamente 25 Stockwerke tief in den Boden. Also ein Hochhaus mit 100 Stockwerken hat 25 Stockwerke Fundament. Ich finde, das ist ein interessantes Bild für unser Leben. Es braucht manchmal Zeit, bis Gnade, bis das Verständnis von Gnade in unser manchmal so ganz hartes Herz Wurzeln schlägt. Bis Gnade und bis das Verständnis von Gottes Gnade in unserem Herzen, das so hart ist, zum Fundament wird in unserem Leben, was unser Leben standhaft macht. Es braucht Zeit. Es ist eben ein Prozess. Und Gott weiß darum. Gott kennt Jona und Gott kennt auch uns. Und so arbeitet Gott weiter an Jona. Er arbeitet weiter an ihn. Das sieht man so wunderbar hier in unserem Text. Jona, beziehungsweise Gott, beginnt Jona ein Bild zu malen, ein Bild aufzuzeigen. Und das Besondere ist, dass Jona irgendwie hautnah dabei ist, dass er der Protagonist wird von diesem Bild, was Gott Jona jetzt zeigt. Vers 6 können wir das lesen. Gott lässt eine Rizinusstaude wachsen. Und diese Staude soll Jona Schatten spenden. Das erste Interessante ist, dass Gott wieder diese Staude bestellt. Das Wort finden wir schon mal in unserem Buch, nämlich dort, wo der Wal kommt. Gott ist wieder der handelt, der ist ganz souverän und bestellt diese Pflanze. Sie wächst, wie er es schon vorher beim Wal getan hat. Und jetzt stolpert ihr vielleicht eine Sache und denkt, komisch, es ist irgendwie doppelter Schatten. Jona hat sich doch schon ein Laubdach gebaut. Ja, aber wir stellen auch fest, dass sich Jona irgendwie freut über diesen Schatten. Es macht den Eindruck, als war das Laubdach doch nicht so das Wahre. Und dieser Schatten, der jetzt diese Rizinusstaude spendet, die ist richtig, richtig groß, richtig toll, dieser Schatten. Jona freut sich darüber. Er freut sich sogar so sehr, dass sein Zorn völlig verfliegt. Diese Rizinusstaude, die war bekannt dafür, dass sie relativ schnell wächst. Jetzt hat Gott da noch ein bisschen Geschwindigkeit draufgelegt. Und dann war diese Pflanze noch dafür bekannt, dass sie relativ hoch wachsen kann und dass, wenn sie gute Verhältnisse hat, dass sie relativ große Blätter entwickelt. Dass diese Rizinusstaude tatsächlich einen tollen Schattenspender ist. Und Jona freut sich sehr darüber. Und jetzt lässt sich noch wunderbar Nineveh beobachten, mit tollen Schatten, tollen Blick auf die Stadt, in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch was passiert. Abseits. Aber die Freude, und das sehen wir in unserem Text, die bleibt nicht lange. Die ist eigentlich schnell verflogen. Gott wirkt wieder souverän. Gott handelt wieder souverän. Er schickt diesen Wurm. Wieder dasselbe Wort. Er bestellt ihn, schon wie bei der Rizinuspflanze, wie beim Wal. Und die Pflanze geht ein. Und dann wieder Gott souverän, er handelt durch die Natur. Er schickt diesen Ostwind, diesen heißen Wüstenwind, wahrscheinlich der Scirocco, der wirklich heiße Winde dort in diese Region trägt. Und Jona wird sogar ziemlich heiß. Und wir sehen, dass Gott wieder souverän durch die Natur handelt, dass er die Natur benutzt, um mit Jona zu sprechen. Und es sind sozusagen irgendwie zwei Angriffe auf Jonas Freude. Zum einen der Baum, der eingeht, die Staude, die eingeht, und zum anderen der Ostwind, der kommt. Wind und Wurm, beides beeinflussen Jonas Freude. Sodass wir dann am Ende hier an diesem Abschnitt wieder da sind, wo wir eigentlich schon mal vorher waren. Wir entdecken wieder eine gewisse Parallelität. In Vers 3 und 4 haben wir genau dasselbe gelesen. Jona ist zornig und wünscht sich zu sterben. Und was macht Gott? Er stellt Jona eine Frage. Es ist wieder an demselben Punkt wie schon vorher. Bis auf den Unterschied, dass jetzt Jona hier durch ein Bild gesprochen hat. Was will Gott Jona mit diesem Bild sagen? Jona und die Pflanze, Gott und die Menschen in Ninive. Jona waren die Pflanzen wichtig, Gott waren die Menschen in Ninive wichtig. Jona machte sich vor allem Sorgen um sich selbst. Gott sorgt sich um diese Menschen in Ninive. Jona tat die Pflanze so unendlich leid, die da stirbt. Gott hat Mitleid für die Menschen dort in Ninive, sorgt sich um sie. Die Pflanze der Eichen vergleichbar ganz geringen Wert. Gott sieht vor allem den Wert der Menschen, die dort in Ninive leben, die unendlich wertvoll sind. Jonas Hauptsorge galt vor allem ihm. Sein Wohlergehen. Gottes Blick ist auf diese Menschen in Ninive. Es geht um ihr Wohlergehen. Jonas Werte sind irgendwie geprägt von Egoismus, von falschen Idealen, und Gottes Werte sind geprägt von einer Liebe für diese Menschen, von einer selbstlosen Liebe. Das möchte Gott Jona hier deutlich machen, mit diesem Bild. Und so stellt Gott Jona auch wieder geduldig diese Frage. Er stellt ihn wieder eine Frage. Er bleibt wieder dran an Jona. Er fragt ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Jona antwortet darauf. Jona antwortet, und ich finde das, wie er antwortet, ziemlich krass. Aus zwei Gründen finde ich das ziemlich krass. Der erste Grund ist, das ist vor allem der Inhalt der Antwort, wie Jona antwortet. Doch, mit vollem Recht, ich bin zornig und wünsche mir den Tod. Das ist ziemlich direkt, ziemlich klar seine Antwort. Aber dann noch aus einem zweiten Grund. Es sind nämlich die letzten Worte, die wir von Jona hören in dem Buch. Das ist das Letzte, was Jona sagt in unserem Buch. Aber Gott sagt noch etwas. Und das ist schön zu sehen, dass dieses Buch endet mit den Worten von Gott. Das Buch beginnt schon mit Worten von Gottes und sie endet. Das Buch endet mit Worten Gottes. Es ist eben Gottes Geschichte mit Jona. Und wir sehen, wenn wir diese Worte von Gott anschauen, dass Gott sein Herz zeigt. Dass er ganz deutlich zeigt, was sein Herz bewegt. Dass er sein Innerstes quasi offenlegt. Wir bekommen Einblick in Gottes Herz. Gott spricht davon, dass er Mitleid mit Ninive hat. Gott weint über diese bösen und verlorenen Menschen. Gott hat Mitleid mit diesen Menschen in Ninive. Wenn du jemanden liebst, dann kannst du nur glücklich sein, wenn dieser Mensch glücklich ist. Dann wird die Not dieses Menschen zu deiner Not. Und genauso geht es Gott. Gottes Mitleid und Gottes Mitgefühl ist aber nicht irgendwie abstrakt, sondern ziemlich konkret. Und es zeigt sich in seiner Haltung. Oder es zeigt sich nicht in seiner Haltung, sondern in seinem Handeln gegenüber diesen Menschen. Darin wird seine Liebe deutlich, wie Gott handelt. Und ich finde es faszinierend, wie Gott über diesen schlimmen Menschen in Ninive spricht. Wie er Mitleid mit diesen Menschen hat. Die Menschen in Ninive, die kannten Gott nicht. Und ihre Blindheit und ihre Unwissenheit ist keine Entschuldigung für das, was sie getan haben. Aber es zeigt doch, dass Gott trotzdem Mitgefühl hat, trotzdem Mitleid hat mit diesen Menschen. Und das kennen wir ja auch. Es gibt Menschen, vielleicht in unserem Umfeld, die haben keine Ahnung von Gott. Sie wissen nicht, wofür sie leben sollen, was ihnen Sinn gibt. Ja, sie haben keinen Leitfaden, der ihnen zeigt, was richtig und gut ist, was richtig und falsch ist. Und Gott schaut auf diese Menschen, schaut auch auf uns, wie wir manchmal so im Nebel herumeiern und sagt nicht, boah, ihr Idioten. Und guckt einfach weg und denkt, ach, das macht Gott nicht. Gott hat Mitleid. Gott schaut auf Menschen und er weint über sie. Ein Gott, der weint. Und wenn wir am Schluss dieses Textes sind, am Schluss unseres Buches, wir können damit nicht beenden, einfach dieses Buch und diese Predigt, wenn wir nicht nochmal ins Neue Testament schauen. Wir können nicht von einem mitfühlenden, großzügigen, einem mitleidenden Gott sprechen, ohne von Jesus Christus zu reden. Und in diesem Buch macht sich eine ganz interessante Parallele auf. Jona schaut auf die Stadt Ninive und ist zornig, steht im Abseits. Im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, wird uns von einer Szene berichtet, da ist Jesus unterwegs. Und da wird uns berichtet, dass auch Jesus auf eine Stadt schaut. Es ist nicht Ninive, sondern es ist Jerusalem. Es wird uns berichtet, wie Jesus auf diese Stadt Jerusalem schaut. Und dann können wir in Lukas Kapitel 19 Folgendes lesen. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Jesus weint über Jerusalem. Ein Gott, der weint. Jesus schaut auf diese Stadt und er wusste, was da passieren wird. Er wusste, was die Führer dieser Stadt, was die Menschen, die in dieser Stadt leben, mit ihm tun werden. Und eine Stadt voller Zorn und Selbstmitleid auf diese Stadt zu schauen, weint er darüber. Ein Gott, der weint. Und einige Zeit später, das finden wir auch im Lukas-Evangelium, finden wir dann Jesus, der gekreuzigt wird. Wie am Kreuz ruft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und tatsächlich, keiner von ihnen, nicht mal die Pharisäer, wussten tatsächlich, was sie da tun, was da passiert. Aber hier am Kreuz entdecken wir genau das. Ein perfektes Herz, eine perfekte Liebe. Und dieser Jesus Christus, er ist der weinende und mitleidende Gott aus Jona 4 in menschlicher Form. Jesus Christus ist dieser weinende und mitleidende Gott aus Jona 4 in menschlicher Form. Ein Gott, der weint. Unsere Traurigkeit macht ihn traurig. Unser Schmerz bringt ihm Schmerz. Ein Gott, der weint. Ein Gott, der eben auf unser Leben auch schaut, der unser Leben sieht. Und der mit voller Mitgefühl und voller Mitleid auf unser Leben schaut. Aber der auch eine Antwort hat. Und das zeigt uns das Kreuz. Ein Gott, der weint. Ich lade euch nochmal ein, dass wir nochmal zurück in den Text gehen, in Jona 4. Und jetzt sind wir am Ende des Buches. Und wir entdecken das bemerkenswerte Merkmal dieses Buches, dass es nämlich irgendwie gar kein Ende gibt. Beziehungsweise ein ziemlich überraschendes Ende. Es ist irgendwie so ein Cliffhanger. Es fehlt was. Es macht Spannung. Wie geht's weiter? Uns wird nie gesagt, wie Jona reagiert auf das Ganze. Und es macht sich irgendwie das Gefühl doch breit, hey, hier fehlen ein paar Seiten. Aber dieses völlig offene Ende macht uns eigentlich klar, dass diese Frage Gottes an uns gerichtet ist. Dass es darauf ankommt, ob wir verstanden haben. Es ist der Cliffhanger. Die völlig weiße Seite. Denn der Text lädt uns ein, dass wir unser eigenes Kapitel schreiben. Dass wir unser eigenes Kapitel schreiben. Der Text lädt uns ein, die Frage Gottes zu beantworten. Diese Geschichte von Jona auf unser Leben zu übertragen. Uns zu fragen, was bedeutet das für mein Leben? Wie kann ich das in den Ort übertragen, wo ich lebe? Wie kann ich das auf mein eigenes Leben anwenden? Wir haben uns angeschaut in den letzten Wochen verschiedene Aspekte aus dem Buch. Jona und Gottes Wort, Jona und Gottes Welt, Jona und seine und Gottes Gnade. Und die Frage ist, wie stehe ich zu Gottes Wort, zu seiner Welt und zu seiner Gnade? Und dazu möchte ich dich einladen, möchte ich euch einladen, diese Antwort zu finden. Der Text lädt uns ein, unser eigenes letztes Kapitel zu schreiben. Amen.